Oder weil diese die Meditationssprüche, was für dich?
Ja, regular hat sich.
Hat geklappt, gut. Meinst du mir dann auch eins, da du das Original wiedergeben könntest, dann hätte ich ganz froh, hätte ich mir was
holen. Willst du mal eins sagen, wie ist das Original, ist das nicht, aber das ist jetzt richtig.
Ich würde dir deins nicht wegnehmen, nur das machen.
Ich frage sie, ich habe noch keine Kopie.
Ich wollte, brauchst du das nicht. Aber dann mach das noch, ich will es frei. Lass dann nicht wirklich. Kannst du mir zur Not auch nochmal drucken. Jetzt sollten wir doch eigentlich auch dieses Gebet mal dann rezitieren, das habe ich jetzt mal vergessen. Die Verheißung an den Buddha und an mir schon. Ich ja, das ist mit in dem Buch. Hier, das ist schon ausgeteilt worden. Das fand ich gut. Nam doi zui trim sere hi sai hi te. Ding sein eigenen Frieden gebete, Scher ein Ideen an welche Gänse, Tolle Joy denken, Tolle Platz als auch, Tolle Gang diese Säume beitende, Sandbeutel welche die Jinken dann, Jarve yam tu jure jan jal se su Arve senge trinne lo tu zoi Rikam sa vun min troi tam de zo Rim ni lam gi lo vur trim ma chong Te chen gu ji tre vun per de pam Yong Zin Lama Chu Kwa Chu Lalu. Noch in der Transformation begriffen. Und zwar haben wir jetzt von den 6 Punkten, von den 10 Punkten der Transformation einige kennengelernt, nämlich 5. Erstens, was das Wesen von Transformation überhaupt ist, was zweitens transformiert wird, die Substanz, was transformiert wird, dann in welchen Individuen sich das wie verschieden abspielt und was dann insbesondere, nämlich die Bodhisattvas und Buddhas im Unterschied zu denjenigen, die dem Pfad der Shravaka und Pratigas folgen und dann die Besonderheit, das war dann der 4. Punkt, die Besonderheit der Transformation, die als Resultat des Bodhisattva-Pfades auftritt und sich in Form von Buddhas und Bodhisattvas äußert. Und dann Nummer 5 war, welche Dinge man benötigt als Voraussetzung, um diese Transformation stattfinden zu lassen. Die vollständige, nämlich diejenige, die zur Buddhaschaft führt, als Ergebnis des Mahayana-Pfades. Und da war gesagt, dass es eben die früheren Wunschgebete sind, die ein Bodhisattva macht an das sich ausrichten auf den Dharma als die Information, die einem diese Befreiung bringt. Und dann war es das letzte war dann die Anwendung dieser sich selber zu engagieren auf dem Pfad, insbesondere auf den 10 Bodhisattva-Stufen, indem man auf jeder Stufe das, was aufzugeben ist, bereinigt und das zu Erkennende erkennt. Das waren die drei Voraussetzungen. Und jetzt kommt jetzt die Beschreibung eines weiteren sehr ausführlichen Punktes, nämlich dessen, was eigentlich die Grundlage dieser Transformation darstellt. Wie kann, wenn man selber die sich entschließt, diese Transformation durchführen zu wollen, was braucht man dazu, was führt diese Transformation durch? Und das hatte Rinpoche ja schon ganz zu Anfangs gesagt, dass diese Transformation ja das Beseitigen der Täuschung ist, um Wirklichkeit sich direkt zu sehen. Und diese Täuschung besteht ja nur Kraft unrichtiger Vorstellungen. Also kann eine Transformation, nämlich das Freilegen von Wirklichkeit, ja nur in dem Beseitigen von falschen Vorstellungen liegen. Und das kann nur durch Weisheit erfolgen, die das Gegenteil von Gedanken oder Vorstellungen ist, nämlich nicht vorstellende, nicht denkende Weisheit. Ja, und die wird jetzt beschrieben. Das ist die Grundlage, die Basis dieser Transformierung, des Aktes Transformation. Gut, da heißt es hier auch gleich im ersten Satz dazu, dass wenn man eintritt in das oder sich annähert an das Verständnis dessen, was die Basis ist dieser Transformation, dann ist das hier die nicht vorstellende oder die nicht gedankliche ursprüngliche Weisheit. Und dieses Verständnis wiederum lässt sich durch 6 Gesichtspunkte erwerben. Das erste ist in Hinblick auf was oder auf was man sich ausrichten muss, damit diese ursprüngliche Weisheit entsteht. Das zweite ist, Dinge oder Merkmale aufgegeben werden müssen. Drittens die rechte Art und Weise der Anwendung des Engagements. Die Merkmale der ursprünglichen Weisheit im Unterschied zu verschiedenen Pseudo-Zuständen, die einem als ähnlich vorkommen könnten. Wenn diese ursprüngliche Weisheit beschrieben ist als etwas, was frei ist von Vorstellungen, Gedanken, dann könnte man verschiedene andere Zustände, in denen man mal vorübergehend frei von Gedanken ist, mit dieser Weisheit verwechseln. Und deswegen muss man die Merkmale, die Kennzeichen der ursprünglichen Weisheit kennen, um sie von den Pseudo-Zuständen unterscheiden zu können. Dann Nummer 5 ist dann der Nutzen davon. Was hat man davon überhaupt am Ende? Nee, das ist Nummer 6 schon. Ja, wenn ihr dann. Genau, da habe ich jetzt irgendein falsch gezählt. Also 6 Punkte sind es jedenfalls. Und den hat er gemacht und dann und den ersten davon. Und dann die 2 ersten Punkte. Ja. Gehen wir es mal gerade am Kommentar durch. Ja, wenn man also die Grundlage oder die Stütze, die dafür, was jetzt diese endgültige, letztendliche, totale Umwandlung bringt, verstehen möchte, dann gibt es dann ist das, was es zu verstehen gilt, die gedankenfreie oder nicht denkende oder nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit. Und warum ist das notwendig? Ja, weil nämlich der von allem Anfang an makellose Grundzustand, der Urzustand, der die Soheit, die Wirklichkeit, wenn sie direkt erkannt werden soll, dann ist es notwendig, die ursprüngliche Weisheit zu erwerben, die selbst frei ist von Vorstellungen und die in der Lage ist, diese Natur genau so, wie sie ist, zu erkennen. Irgendwelche anderen Mittel wären nicht dazu in der Lage, das, die Wirklichkeit zu erkennen, sondern sie kann nur durch Weisheit, nicht vorstellende Weisheit erkannt werden. Das ist ja an sich einleuchtend, denn wenn Täuschungen eben Gedanken sind, dann kann Wirklichkeit nur durch das Gegenteil erkannt werden. Und damit wird praktisch diese ursprüngliche Weisheit zu der Grundlage dieses Transformierens. Etwas anderes kann nichts in Bewegung bringen, dann bleibt man immer genauso, wie man vorher ist. Fragt man sich jetzt nun, wie diese ursprüngliche Weisheit aussieht, was hat es damit auf sich, dann ist die rechte Art und Weise, das zu verstehen und sich da eine feste Wissensgrundlage zu erwerben, die sechs verschiedenen Gesichtspunkte kennenzulernen, dann wird das Verständnis, dann läuft man nicht in Gefahr, ein verkehrtes Verständnis von ursprünglicher Weisheit zu gewinnen. So, das erste von diesen Punkten nochmal, das war also die Ausrichtung, dieses Mitwa ist praktisch die Ausrichtung, die Orientierung kann man auch sagen, die Orientierung, auf was muss man sich orientieren? Damit diese ursprüngliche Weisheit entstehen kann. Das kommt dann gleich jetzt als der nächste Vers, wird das dann hinterher beschrieben. Dann der zweite Punkt ist, was ist das Gegenteil dieser ursprünglichen Weisheit, was muss man also aufgeben, das wird ja als Merkmale bezeichnet oder Eigenschaften, bestimmte Eigenschaften, die man auf jeden Fall aufgeben muss, weil sie das praktisch das direkte Gegenteil von ursprünglicher Weisheit sind. Solange diese Merkmale da sind, ist die ursprüngliche Weisheit nicht da und wenn sie weg sind, dann kann die ursprüngliche Weisheit auftreten und umgekehrt, wenn diese ursprüngliche Weisheit da ist, sind diese Eigenschaften weg und so weiter. Dann in welcher Weise diese ursprüngliche Weisheit nun in einem einzelnen Individuum entsteht. Wie muss sich jemand in welchem Prozess muss sich jemand unterwerfen oder wie muss er das anwenden, in rechter Weise diese Weisheit entstehen zu lassen? Das ist der Punkt 3. Dann 4 ist dann die Merkmale die Kennzeichen der Funktion dieser Weisheit. Was tut diese Weisheit eigentlich? Was sind ihre besonderen Kennzeichen? Im Verhalten sie eben im Gegensatz zu Pseudo-Erscheinungen. Welcher Nutzen entsteht daraus? Und achso, dann ist noch der letzte Punkt, den hatte ich vorhin vergessen. Das war nämlich, dass man das Wesen dieser ursprünglichen Weisheit nochmal gründlich verstehen sollte oder vollständig wissen sollte. Diese 6 Punkte. Ja, dann gehen wir ein bisschen gleich zu dem ersten über.
Der dritte war die Methode, ne?
Der dritte Punkt ist die Anwendung, ja.
Aber es geht darum.
Ja, Anwendung, Methode, wie man das eigentlich
entwickelt, also das
muss das. Wie man sich zu engagieren hat, praktisch. Ne? Im Englischen passt das, kann man das wörtlich sozusagen übersetzen, to apply oneself. Ne? Ja, da passt das ganz gut, weil dieses Njorwa auch dieses Bedeutung von apply hat. Ne? Wie muss man das auf sich selber anwenden? Oder so könnte man es vielleicht auch sagen. Aber das wird dann noch deutlicher, vielleicht fällt dir dann ein besseres Wort dazu ein. Das sind ja, ich meine, unsere Sprache ist ja da, damals Sprache ist ja da noch nicht endgültig festgelegt. Wenn da irgendjemand geniale Vorschläge hat, dann soll er sich da nicht zurückhalten. Gut. Gut, dann der erste Punkt von diesen Sechsen, die sich mit dem Entstehen der ursprünglichen Weisheit beschäftigen, ist also die Ausrichtung, die Orientierung. Das hat er ja als Focal Requirement bezeichnet. Wobei der Ausdruck Fokus eigentlich immer oder Konzentration so ein bisschen irreführend ist, weil ein Fokus ist ja immer eigentlich mehr so auf einen Punkt, ne? Und während dieses ist mehr so ein, im Sinne von Orientierung, das kann nämlich auch in die Breite gehen. Ja, Dupan Nambar Chichisam. Der Vers dazu heißt, dass man bei dem davon das erste ist die Ausrichtung. welche man als vier Arten von oder welche man kennen sollte, mit Hilfe von vier Arten sich diesem Verständnis anzunähern. Es sind also vier Punkte aufgezählt, durch die man diese Orientierung genau kennenlernen kann. Der erste ist die Mahayana Belehrung, eigentlich das, was aufzeigt, steht es hier wörtlich, das, was aufzeigt oder lehrt, Mahayana. Das bezieht sich sowohl auf die Schrift, auf die Information in Form von Schrift, als auch auf den Lehrer. Dann zweite, Delamö, da Hingabe in Bezug auf diesen. Drittens Gewissheit oder Bestimmtheit, Entschlossenheit. Und dann der letzte Punkt ist das Vervollkommen, das völlige Vollenden der Ansammlung von Verdienst und Weisheit. Dazu heißt es dann im Kommentar, wie bereits gesagt, um zuerst sich dem Verständnis der Orientierung anzunähern, muss man vier Punkte kennen. Das erste Mal muss man sich ausrichten, das hatten wir ja praktisch identisch mit dem, was wir letztes Mal schon hatten, unter den Voraussetzungen, nämlich auf den Mahayana Dharma, der etwas aufzeigt, der etwas lehrt, nämlich in Form seiner Hauptwerke, die tiefgründige und weitreichende Bedeutung haben. Darauf muss man sich ausrichten. Das schließt also alles ein von die weitreichende Ausrichtung auf in dem Pfad der Studium von Liebe und Mitgefühl und Entwickeln von Liebe und Mitgefühl und Anwendung der Paramitas und so weiter. Und dann eben auch die tiefgründige Bedeutung, das Verstehen der Sichtweise von Leerheit und Meditation beinhalten. Der und die Bedeutung, den gebe ich Ihnen, den in aller Sinn. An der Stelle sagte Ramuji, glaube ich, man muss also hier auf die Bedeutung, man muss sich ausrichten auf die Bedeutung dieser Information, die in dem Mahayana einem angeboten wird. Es hat keinen Zweck, da stundenlang lange Pujas oder viele Worte zu rezitieren, wenn man nicht auf die Bedeutung schaut, sondern die Bedeutung, auf die man sich ausrichten sollte, die tiefgründige und in der weitreichenden Aspekt. Und dann ist es auch so, dass er einem diese Bedeutung von Mahayana übermittelt wird durch einen, wie es im Mahayana heißt, einen geistigen Freund, also einen spirituellen Freund, der wörtlich einen mit dem Guten oder mit dem Tugendhaften vertraut macht. Und indem man sich einem solchen geistigen Führer anschließt im Mahayana, ist man in der Lage, sollte man seine Belehrung oder Ratschläge in unmissverständlicher Weise hören und lernen. Einfach bloß die irgendwelche Bücher zu lesen oder so, das hat keinen Zweck, sondern man muss zu diesem Lehrer und zu dem was er vermittelt, zu den Rat, zu den Empfehlungen sozusagen, im Mahayana wird das also ganz vorsichtig Empfehlung genannt, ne? Beinahe die Empfehlung, die der geistige Freund gibt, zu diesen Empfehlungen muss man Hingabe haben, zu dem Lehrer selbst und zu dem, was er vermittelt, zum Mahayana Dharma. Das ist der wichtigste Punkt hier. Und nicht nur bloß Hingabe haben, sondern man muss auch die Bedeutung sich vollkommen zweifelsfrei erschließen, das heißt zu einer Gewissheit, zu einer festen Überzeugung gelangen, ob dies nun so zutrifft oder nicht. Und die Art und Weise, wie man zu dieser Gewissheit, zur Bestimmtheit und Verständnis gelangt, ohne Zweifel, geschieht durch vier Arten von logischer Überlegung, kann man sich dann von allen Zweifeln frei machen. Diese vier Arten von logischen Schlussfolgerungen möchte ich dann mal in einem anderen Zusammenhang aus dem Schatz des Wissens vorstellen, das hier nicht weiter erläutert, und dort finden Sie sich dann ausführlich dargestellt. Aber entscheidend, da steht ja auch im Urtext ist hier, dass man also sich Gewissheit verschafft. Und dann auch es damit nicht bewenden lassen, sondern dann geht der letzte Punkt, der vierte Punkt der Ausrichtung, nämlich der Orientierung, dass man auf dass man im Einklang mit dem, was man verstanden hat, dann auch sich übt und seinen Geist in der dann richtigen Weise betätigt, hat man also Gewissheit gewonnen, wie Wirklichkeit ist, dann kommt es darauf an, sein Bewusstsein so zu schulen, dass es auch in Gedankentätigkeit im Einklang mit Wirklichkeit sich befinden und dadurch dann mit Hilfe dessen die sogenannten Ansammlungen, wo man normalerweise Ansammlungen von Verdienst und Weisheit unterscheidet, zwei Ansammlungen, diese Ansammlung soll man zur Vervollkommnung bringen. Dazu sagt er zum Beispiel, das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich fortwährend im Vermehren dieser Ansammlungen betätigt, ununterbrochen. Es mag einige Leute geben, die vielleicht dann irgendwann denken, aha, jetzt habe ich das verstanden mit der Leerheit und jetzt reicht es eigentlich aus, wenn ich nur auf Leerheit meditiere und alles andere ist völlig egal. Denn das ist also zumindest für denjenigen, der als Anfänger das macht und nicht die wirkliche Leerheit erkannt hat, ist das ein Fehler, weil er eben das einseitig versteht und sich nicht alle Mittel benutzt, die man benutzen muss, um wirklich sich selbst heranreifen zu lassen im Verständnis. Ja, das sind Nambarchi, durch diese vier Punkte, durch diese vier Arten von Ausrichtung, ist es notwendig, dass man die nicht gedankliche, ursprüngliche Bewusstheit oder ursprüngliche Weisheit entfacht und entfaltet. Wenn eine von diesen vier Ausrichtungen nicht vollständig anwesend ist, eine von diesen fehlt, dann sollte man wissen, dass es dann unmöglich ist, dass ursprüngliche Weisheit in der rechten Weise entstehen kann. Aus diesem Grund ist es angeraten, empfohlen, nahegelegt, dass sich jedermann mit diesen vier Punkten beschäftigt und seinen Geist entsprechend schult und ausrichtet. Ja, vielleicht lesen wir einfach den Vers mal in Tibetischen und dann mal in Englisch. In Deutschen weiß ich jetzt nicht. Tila Dambo Mikpa La Jukpa Nampa Hirche San Tekpa Jambo Dunpa Dang Tela Möda Nepa Dang Zogni Yongsu Zogbe So. Also im Englischen lesen. The first of these, the focal requirement, should be known to be introduced by the following four: the Mahayana teachings, commitment to these, certitude, gatherings fully complete are the grounds.
Grounds?
Hat er Mikbar als Ground übersetzt? Kann das? Nee, das kann auch nicht sein. Vielleicht ist das nur, um das zu begründen. Ground hat. Das heißt das auch Begründung im Englischen? Nee.
Ground als Begründung?
Weiß ich nicht, ob man das so benutzen kann. Im Deutschen könnte man an der Stelle hier das mit Begründung beschreiben. Ja. Das brauchen wir hier am Ende. Ground sagt das mir nicht klar.
Das steht nur statt im Support. Oder?
Ja, das ist doch gar kein Support in dem Satz.
Ach, das
meine ich
schon.
Ja.
Das 29 haben wir jetzt gerade gemacht.
Ja, das wollte man gerade durch nochmal erwähnen. Das ist Vers 29. Geht also da so weiter. Dann kommt der nächste, ist 30. Und auf der nächsten Seite 31. Also kein Seitenumbruch. Ne? Gut, Nipa Zemba Pangwana. Lomsamdi, Zemba Bombo, Subo, Lomsamdi. Ja, der nächste Punkt war, wie schon bereits erwähnt, der kennenzulernen, was das Gegenteil von nicht vorstellender ursprünglicher Bewusstheit ist, welche Eigenschaften also aufgegeben werden müssen. Und das ist alles hier zusammengefasst laut Kommentar unter Lomsamdi Zemba. Das sind also die die Merkmale oder Kennzeichen eines, ja, von Einbildung, einer gewissen Art von Eingebildetsein. Diese Geisteshaltung, diesen Geisteszustand, den gilt es aufzugeben durch Kenntnis seiner Merkmale, welche da vier sind. Und lieber sind wir Bumper und Bumper Nummer 4. Zweitens, diese Eigenschaften aufzugeben, um sich dem Verständnis der Aufgabe des Aufgebens dieser Eigenschaften anzunähern, gibt es wieder vier Punkte. Münte, Patam, Niamputam, Dichinit und Dokpa Yitzematam, Pampeso. Das erste ist das ungünstige, dem Entgegenstehende, was aufgegeben werden muss. Das zweite, das Gegenmittel. Dann, also Eigenschaft kann man anwenden. Die Eigenschaft, die verbunden ist mit dem, was mit dem Gegensätzlichen, dem Eigenschaft mit des Gegenmittels.
Nicht gegensätzlich.
Das Mintumba, ne? Ich weiß nicht, wie man das so genau, das Wort für. Was ungünstig ist, das Ungünstige, ne? Vielleicht mal sagen, das Ungünstige, das Gegenmittel, eine Eigenschaft in Bezug auf die Soheit und in Bezug auf grob sind, die mittel fein sind, die fein und dann schließlich auf lange Zeit mit einem verbunden bleiben. Diese vier aufzugebenden Merkmale sind also der Reihe nach. Einmal sind es grobe Merkmale, mittel und feine und solche, die lange mit einem verbleiben. Ja, was sind diese Sachen jetzt? Das erste ist, beim Dötagla, also beim Winden, bei Sorgla, Chenpa, Chempezemma. Das erste Merkmal, was aufzugeben ist, sind das Ungünstige. Das Ungünstige, was also der Entfaltung von, das Entfachen und Entfalten von ursprünglicher, nicht vorstellender Weisheit entgegensteht, dieses Ungünstige wird hier beschrieben als das starke Anhaften an Lust oder Gier und so weiter. Das sind also die Geistesgifte, die groben Geistesgifte, also dann Ärger und Stolz und so weiter. Das grobe Auftreten dieser Gemütszustände, wenn man daran stark anhaftet, dann ist das ein ungünstiger Zustand für das Entfalten von ursprünglicher Weisheit. Das ist der, was hier im Tibetischen als Mindunpa steht. Das zweite Merkmal, das, von dem es sich zu lösen gilt, ist das Anhaften an demjenigen, was die ungünstigen Zustände aufgibt und praktisch das Gegenmittel darstellt, nämlich die Vorstellung von des Abstoßenden, Hässlichen und so weiter. Das bedarf jetzt ein bisschen der Erklärung, ist nicht so unmittelbar einsichtig vielleicht. Und die ersten, diese Gemütszustände, die kennen wir ja alle, die sind uns direkt klar. Und das zweite bezieht sich jetzt darauf, wie man zunächst einmal auch versuchen kann, diesen Geisteszuständen entgegenzuwirken. Ist man also jetzt hauptsächlich, stellt man fest, dass man hauptsächlich in dem Zustand von Gier und Verhaftung ist, dann ist das direkte Gegenmittel zunächst mal, da auf die Hässlichkeit und das Abstoßende von allen Erscheinungen zu meditieren. Das ist der Weg der Shravakas, in dem sie praktisch ja auf den eigenen Körper und auf den Körper der anderen meditieren, als was da alles für Innereien und für scheußliche Flüssigkeiten und ekelerregende Substanzen alle in unserem Körper herumschwimmen und so überhaupt nur ein stinkender Haufen sind und die ganze Welt nicht anders ist und so weiter. Diese alle Leute wie Skelette, eigentlich nur aus wie Skelette und Knochen sind, und das mündet ja in diese Vorstellung, die Yomeshi da mal erwähnt hat, dass man praktisch in einem Samadhi ruhen muss, die ganze Welt als ein Riesensumpf, oder sich in der Mitte eines Sumpfes von Exkrementen zu sehen, ne, dass die ganze Welt nicht anders ist, ne, und oder wie in einem Meer von Glut und Flammen, oder als auch mal auf die ganze Welt zu sehen wie eine Insel von Dämonen und Plagegeistern, auf der man ist. Ne? Also es ist ein ganz intensives Erlebnis dann. Diese Sichtweise, die man also auch in Meditation ja auch vervollkommnen kann, ist praktisch das Gegenmittel gegen Anhaftung, ne? Sozusagen, ne? Wie heiß und kalt. Und wenn man ist aber auf der anderen Seite nur das gedankliche Gegenteil. Da wird also die falsche Vorstellung davon, Dinge für wirklich vorhanden, als schön wirklich vorhanden zu sehen, durch die Vorstellung, sie als hässlich wirklich vorhanden zu sehen, ersetzt. Das vermindert zwar das Anhaften, aber ist trotzdem noch nicht das Erkenntnis von Wirklichkeit. Ist aber die Methode, eine gültige Methode, die im Shravakayana dann auch benutzt wird. Und das lässt dann auch diesen Überdruss entstehen. Also nichts etwas, was man jetzt nochmal als völlig irrig und so minderwertig beiseite schieben muss, sondern damit hat es oft in anderem Zusammenhang betont, man soll das ruhig mal machen, einfach sich von dem Zustand, in dem man normalerweise ist und sich für sauber und schön und stark und großartig hält, ne, dann mal anfangen, mal die gegenteilige Vorstellung darauf zu legen und mal dieses ganze so, ne, auf alles auf hässlich und stinkend und ekelerregend, ne, zu gucken und das, ne, alles hier nur wie Haufen von Knochen und Fleisch und so weiter ist, dann aus diesem Zustand heraus, wenn dann wirklich dieser Überdruss und die Abneigung so richtig in einem entstanden ist, dann das wieder dieses starke Anhaften daran auch wieder fallen lassen, indem man alles sich bewusst macht, dass das grundsätzlich leer ist. Dass alles grundsätzlich leer ist. Und dann aus diesem Bewusstsein, in Ruhen, in dem Leersein, wie man das ja in der Meditation macht, ihr im Augenblick gerade noch, gell, dieses Svatantrika.
Svatantrika machen.
Rangü, ne? Umarangü, ne? Svatantrika meint der Raka, ne? Ja. Ja, ne? Das ist praktisch, was er neulich ja vorgestellt hat, mit dem Eins und das Ding nicht als Einheit oder Vielheit bestehen, ne? Diese Sache, das ist praktisch, dann kann man das auflösen. Und dann aus dieser Leerheit heraus kann man dann die Vorstellung zum Beispiel einer Gottheit entstehen lassen, einer reinen Gottheit, damit man nicht an dieser Leerheit wieder anhaftet. Und damit man schließlich nicht an dieser Gottheit anhaftet, wird sie am Schluss auch wieder aufgelöst. Ne? Und man sieht also, wie das ganze Prozess in einem Trandama eine Anwendung von Gedanken sind, die wieder Gedanken transformieren, und so dass sie immer feiner werden, bis man immer näher herankommt an Wirklichkeit. Und man muss aber dasselbe erstmal lernen oder wirklich eine Erfahrung damit machen, dass sich das so, das Bild von Wirklichkeit, was man so einfach übernommen hat, wie man so daherkommt, auch verändern lässt, dass das abhängig ist von Vorstellungen und dass sich mit einer anderen Vorstellung die Welt anders erlebt. Und dann kommt das Ganze in Fluss und dann kann man auch das eben in feinere, richtige Richtungen transformieren. Also hier ist der zweite Punkt, der aufzugeben ist, nämlich dieses überstarke Anhaften an diesem Gegenmittel, wie die Meditation auf Hässlichkeit und so weiter. Und das dritte hier. Dritte ist das Anhaften an der Vorstellung von der Soheit. Aber das ist hier nur ganz knapp hier und ich kann mich jetzt auch dummerweise nicht erinnern, was er da jetzt noch zu gesagt hat. Ich muss direkt mal hoffen, dass er mal vorbeikommt. Und der letzte Punkt ist dann das Anhaften an den Merkmalen von Erkenntnis oder von Erkennen, könnte man beinahe sagen, weil es nämlich das Anhaften an den Zwischenergebnissen auf dem Weg, auf dem Pfad sind, also die Zwischenresultate, die man erlangt, dass nämlich die Bewusstheit oder das Bewusstsein, das Subjekt praktisch, indem es also erkennt, die Wirklichkeit immer richtiger erkennt, zwischendurch ja fortschreitend auf dem Pfad bestimmte Stufen erlangt und dass man also an dieser Verwirklichung oder Erkenntnis anhaftet oder an solchen Zwischenresultaten des Pfades, wie die richtige zutreffende Sichtweise oder sowas, oder auch, dass man anhaftet an der Idee von den 10 Kräften des Buddha. Der Buddha-Zustand wird ja in verschiedenen 32 Merkmalen beschrieben und der eine davon, ein Set davon, 10 davon sind die sogenannten 10 Kräfte und so weiter. Da gibt es die 18 besonderen Merkmale und die 4 Furchtlosigkeiten. Dass man an diesen Eigenschaften stark anhaftet, das sind also alles Dinge, die aus Erkenntnis entstehen. Und weil alles dieses Anhaften an solchen Merkmalen, die das Auftreten von ursprünglicher Weisheit verhindert, es ihm sozusagen entgegensteht, nämlich praktisch der nicht vorstellenden ursprünglichen Weisheit entgegensteht, weil es ja Anhaften an Vorstellungen ist. Aus dem Grunde gilt es, dies aufzugeben und indem man das Anhaften an diesen Vorstellungen aufgibt, daran nicht sich festhält, dann wird man diese Weisheit in reiner Form erhalten.
Die 10 Kräfte, die kriegt man dann, wenn man die...
Nein, das war eben, da hast du jetzt gerade nur die Hälfte von dem Satz mitgekriegt, das war gerade das Anhaften an diesen Kräften. Wenn man an dieser Vorstellung und an dem Erlangen wollen von diesen... kann ja nicht sein, dass, also an dem Buddha-Zustand ist ja kein Anhaften mehr. Ne? Es kann ja nur sein, dass man, bevor man sie erlangt, dann an ihnen als Frucht, als anhaftet.
Wenn man sie noch nicht hat.
Ja, wenn man in der Buddha bist und hast sie, da ist ja kein Anhaften davon, da sind sie ja spontan präsent. Aber an Zwischenergebnissen auf dem Weg, darum geht es, ne, dass man an solchen Dingen, die aus Erkenntnis heraus entstehen, aber noch nicht aus vollständiger Erkenntnis, dann an solchen Zwischenschritten anhaftet. Ja, diese 4 Merkmale sind in der Reihe nach dann nochmal in einer anderen Richtung beschrieben, nämlich dass das Erste, das sind die Gruppe der störenden Gefühle wie Gier und so weiter, sind als grobe Merkmale beschrieben, die das Verhaften an den Gegenmitteln, wie die Meditation auf Hässlichkeit und so weiter, ist mittelgradig. Eine feine Verhaftung, heißt es hier, ist das Anhaften an der Idee von Soheit oder von der Vorstellung von Soheit. Und schließlich, was dann auf lange Zeit mit einem verbunden bleibt, ist das Anhaften an den Zwischenresultaten auf dem Weg. Warum ist das so? Weil ja ganz natürlicherweise man ja immer von einer Stufe sich weiterentwickeln muss. Das heißt, man muss auch die Vorteile dessen, was den jetzigen Zustand von dem vorigen unterscheidet, was der nächste wieder weiterbringen wird, das muss man ja kennen. Man muss also eine gewisse Idee haben davon, welcher Weg zu gehen ist. Wenn man also ganz am Anfang schon nach den ersten Schritten jegliches Anhaften an solchen Zwischenresultaten aufgeben würde, das wäre etwas komisch. Dann würde man praktisch einfach so zurückbleiben und gar nicht mehr wissen, was man tun sollte. Es geht also eigentlich per se nicht, sondern es kann nur so gehen, dass dieses Anhaften nach und nach immer feiner wird, bis es schließlich sich ganz auflöst, weil man ja notwendige Zwischenschritte durchlaufen muss. Deswegen bleibt das also auch lange Zeit mit einem Lebensstrom verbunden. Es ist also schwieriger aufzugeben. Damit ist diese Reihenfolge beschrieben, in der diese Merkmale nach und nach dann vollständig aufgegeben werden können. Hier steht es nochmal. Hier kommt nochmal die Erklärung von Mipham. Das erklärt dann auch den Punkt, den wir eben nicht klären konnten. Hier im Kommentar heißt es noch, dass diese Reihenfolge, wie sie eben beschrieben worden ist, sich stützt auf ein Zitat oder gemäß der Erklärung aus einer Sutra ist. Die Sutra heißt Nampar Mitok Bisung Tenpa. Die Fähigkeit des Nichtvergessens frei von Vorstellungen. Das heißt, welche die Fähigkeit des Nichtvergessens zeigt, das frei von Vorstellungen ist. Ich glaube, das ist jetzt nur so ein Versuch, das zu übersetzen. Man müsste im Grunde wissen, um was es da geht. So, erster Punkt ist, die Merkmale sind grob. Warum heißen sie grob? Weil sie leichter aufzugeben und zu erkennen sind. Nämlich, das, was die Ursache von allem Elend und Übel ist, sind die groben Geistesstörungen wie Gier und so weiter, der Zustand, in dem diese Geistesstörungen direkt manifest auftreten. Und der ist einfacher zu erkennen, relativ einfach zu erkennen und entsprechend auch einfach leichter aufzugeben. Und deswegen ist er leichter aufzugeben, da ist er gröber als das Anhaften oder an dem Gegenmittel gegen diese Geistesstörung. Kommt also am Anfang. Das Gegenmittel davon, nämlich die Meditation auf Abstoßendem und Hässlichem, werden ja am Anfang als Qualitäten gesehen. Und wenn man versucht, dieser Gier und so weiter, diesen Geistesstörungen entgegenzuwirken, dann hält man ja zunächst mal die Meditation auf Hässlichkeit für was Gutes, was Positives. Ne? Und deswegen sind diese Merkmale, diese, die Merkmale, die aufzugeben sind als Gegenmittel, mittelgradig, etwas, was erst als zweiter Schritt auftreten kann, ein zweiter Schritt aufgegeben werden kann. Und das dritte war jetzt dieses Anhaften an dem Merkmal von Soheit oder Idee von Soheit. Das kommt daher, dass nämlich Soheit im Grunde von der Bedeutung her dasjenige ist, was die letztendliche, und das ist das absolute Gegenmittel gegen alles, was aufgegeben werden muss. Ist ja klar, weil Soheit ist ja Wirklichkeit, so wie sie eigentlich ist, und Wirklichkeit zu erkennen, wie sie eigentlich ist, heißt das Aufgeben von allen Täuschungen. Und im Grunde ist also Soheit das absolute Gegenmittel, Antidot gegen alles. Ist also das Letztendliche, das Eigentliche, Wahrhaftige, was zu erkennen gilt. Und wenn man aus dem Grunde an dieser Idee von, und kann ja nicht die Verwirklichung sein, sondern nur die Idee davon, etwas Vorstellung davon, wenn man daran anhaftet und hier bestimmte Merkmale daran, mit bestimmten Merkmalen anhaftet. Merkmale heißt in dem Fall ja, dass wir, solange etwas nicht richtig erkannt ist, wir uns Vorstellungen machen. Vorstellungen haben bestimmte Eigenschaften. Wir glauben, es ist so oder so. Ne? Und diese an diesen Ideen anhaftet, das sind ganz feine Gedanken und die sind deshalb schwieriger aufzugeben. Und weil diese Gedanken eben feiner, diese Vorstellungen feiner sind und schwieriger aufzugeben, kommen sie also als dritter Schritt. Und der letzte ist eben das Anhaften an Verwirklichung selber. Weil man hier auf dem Pfad Schritt um Schritt diese Erkenntnis zunimmt, und immer man den Wunsch hat, immer noch etwas mehr zu erkennen. Und das treibt einen ja auf dem Pfad voran, dass man jeweils versucht, noch mehr zu verstehen und zu erkennen. Und sozusagen eigentlich die Triebfeder des Pfades ist. Deswegen ist das ein ganz subtiles Bedürfnis oder eine Sehnsucht, eine Vorstellung, die einen treibt. Und die kann man am Anfang auch nicht aufgeben und bleibt also bis zum Schluss mit einem verbunden, solange bis die ursprüngliche Weisheit, die frei ist von Vorstellungen, die nicht gedankliche ursprüngliche Weisheit vollends herangereift ist, solange bleiben diese feinen Gedanken und Vorstellungen noch mit dem eigenen Lebensstrom verbunden. Ja, soweit hat das bis heute erklärt.
Könnt ihr mal gucken, wie der durchnummeriert? Weil er hat es hier von einem durchgemacht, aber das in der Mitte zum Beispiel mal zwei Striche am Schluss vor Doing System Respective.
Ich weiß auch nicht, warum da zwei sind. Das ist ja vielleicht deshalb, weil das der bis dahin werden die vier aufgezählt. Und dann kommt nochmal im zweiten die Erklärung, dass es eben der Reihe nach jetzt grob, mittel, fein und so weiter ist. Das ist einfach nur vielleicht die Zweiteilung innerhalb des oder zufällig da entstanden.
Und am Ende sollen zwei sein, ne?
Ach, das würde ich jetzt gar nicht so eng sehen. Im Grunde ist das alles hier so nicht ganz richtig. Wenn das Verse sind, müssen die als Versmaß bekommt an sich immer zwei am Ende. Das ist an sich so vom üblich, ne? Jetzt hat er aber immer nur eine gemacht und nur manchmal zwei. Ich stelle mir vor, dass das mehr ein bisschen schwierig war, vielleicht das alles so reinzutippen und vielleicht dann auch in dem Augenblick nicht so drauf geachtet haben. Schon gut, wenn wenig Druckfehler drin sind. Die Striche ist ja jetzt hier nicht so wichtig. Aber eigentlich normalerweise müssen beim Versmaß immer zwei hinten sein. Und wenn es dann zu Ende ist, dann macht man zweimal zwei. Ja.
Kommen ja immer wieder mal so 10 Kräfte oder 3 Dingsbums, 4 solche. Ne?
Ja.
Ist irgendwo was, wo man das mal zusammengefasst hat, wo man es mal nachschlagen kann?
Ja, das zum Beispiel ist, das, also kommen wir immer wieder darauf zurück, auf dieses Mahayana Uttaratambarasa, ne? Der Pachimujulama, Jilama. Gibt es auf Deutsch, glaube ich, nicht. Es gibt eine Übersetzung des Wurzeltextes im Englischen mal aus Sam Yiling mit dem Namen Changeless Nature veröffentlicht. Das ist so ein, hat man da schon mal einen groben Zugang. Dann hat, wird es aber demnächst in Deutsch eine Übersetzung geben, einschließlich Kommentar von Rinpoche, das hat die, die Rosi Fuchsner, das ist dabei, das zu übersetzen, hat es auch schon fast fertig. Dann, dann wäre das sehr gut, weil sie hat, Rinpoche hat das damals sehr ausführlich erklärt, in mehrere Monate lang, mit dem Kommentar von Dongan Kondo. Und da, es hat sie also alles vom Band her dann übersetzt und aufgeschrieben.
Du hast aber keine Vorstellung, unter welchem Titel ich dann erscheinen
will. Nee, weil der Titel im Grunde doch relativ willkürlich ist, wenn man nicht den, den ganzen langen Satz
kriegt. Ich kann eine Referenz haben, wenn man irgendwo nachfragt. Hm.
Weiß ich also auch nicht. Aber ich meine, jetzt vorübergehend wäre es vielleicht nicht verkehrt. Ach ja. Entweder, also dieses, dieses mal aus dieses Buch, was da in Sam Yiling gemacht worden ist, Changes Nature, ne, sich das mal zu besorgen. Das ist nur relativ dünn. Auch sehr knapp, so wie hier, weißt du, so die Wurzelverse, so da, da muss man also schon ziemlich drüber nachdenken, meine ich. Also es ging mir, ich habe da nochmal flüchtig reingeguckt, aber das war mir nicht so einsichtig, weil da der ganze Kommentar nicht vollständig drin enthalten ist. Ne? Und dann hat die Champion ja ein Buch geschrieben, dieses Buddha Within, The Buddha Within, was im Grunde hauptsächlich mit der Shintong sich beschäftigt. Ich glaube, das sind in einem Glossar und so weiter, ist ein Haufen Material mit drin enthalten. Das könnte gut sein, das habe ich auch hier, da können wir nachher mal nachgucken, ob das auch drin steht. Ne? Das wäre gut möglich. Und ansonsten, ja, das ist in dem Kapitel Qualitäten von, dieses, von dem Dalai, da wird das Buddha-Qualitäten. Das Buch gliedert sich in 7 Vajra-Punkte, heißt es. Das erste ist Buddha, dann zweite Dharma, dritte Sangha, und dann Kamdeva-Jevinimbo, das ist Buddha Natur selber, Buddha-Potenzial, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann, dann aus diesem Buddha-Potenzial, was dann, wenn Erleuchtung stattgefunden hat, wenn es freigelegt worden ist, Erleuchtung, dann, das war also 4, 5. Nummer 6 ist dann Qualitäten, die Qualitäten, die spontan anwesend sind, wenn Erleuchtung da ist. Also Erleuchtung unter dem Aspekt Qualitäten beschrieben und dann schließlich am Schluss die Beschreibung des spontanen präsenten Wirkens, Buddha-Wirkens, Buddha-Aktivität. Und in diesem Kapitel Qualitäten, das sind die 32 Qualitäten des Körpers und die zwei für die zum Nutzen anderer da sind, die 32 Qualitäten, die zum eigenen Nutzen oder für die eigene Verwirklichung kennzeichnen, beschrieben. Dazu gehören diese 10 Kräfte zum Beispiel. Ja. Gut, dann lesen wir vielleicht gerade nochmal durch. Zen Nibai, Zen Ma Bang Bai Lai, Rui Bai Yai Ni Nam Hye De, Min Den Ba Dang Nien Po Dang, Te Hye Ni Dang Do Bai Yi, Zen Ma Dai Ni Bang Pe So, De Ni Rin Ba Je Dai Hien, Rak Dang Trin Dang Dram Ho Dang, Ring doi Jesu trel vai, zen ma yung su pang doi. The second which treats of surrendering attributes is also introduced by way of 4 themes, as what is unfavorable and the remedies, the suchness as well as the realization of this are attributes all on the grounds of their being surrendered. Doing this in respective order as follows, the cause and the middle by those which are fine, and those which persist for a very long time indeed. The
attributes are surrendered entirely.
Was wir hier machen, ist Ansammlung von Weisheit. Ne?
Und Verdienst, und Verdienst auch. Ne?
Durch die Widmung und durch die Motivation. In der Tätigkeit also, selbst?
Ja, doch, auch klar. Weil es ist ja so, dass ein Bodhisattva soll sich ja, wenn man Bodhisattva-Aktivitäten zusammenfasst, ne, ist das im einen, im anderen Maitreya-Text das so schön beschrieben. Ne? Da heißt ein Bodhisattva soll sich fortwährend in richtiger Geistesbetätigung üben. Ne? Und die richtige Geistesbetätigung ist Hören, Nachdenken und Meditation. Und das kann man auch zusammenfassen in die Ansammlung von Verdienst und Weisheit. Ne? Und man kann es zusammenfassen auch in 10 Punkten, nämlich die 10 Dhamma-Aktivitäten, ne? Die ein Bodhisattva verständlich macht. Und diese 10 Dhamma-Aktivitäten, das ist dass man Buchstaben, ne? Also im Dharma-Information schreibt, ne? So Buchstaben, dann das Malen von Buchstaben, dann, dass man Opferungen macht an für das Dharma oder andere Leute zum Beispiel unterstützt, ne, die Dharma praktizieren, dass man Großzügigkeit übt und dann hört, Dharma-Informationen hört, liest, auswendig lernt, dann das Verstandene, auswendig Gelernte rezitiert wieder und anderen erklärt. Drüber nachdenkt, über die Bedeutung drüber nachdenkt, um seine Zweifel zu beseitigen und sich schließlich an das gewonnene Verständnis gewöhnt. Diese 10 Punkte beinhaltet, das heißt, es ist ein unermesslicher, unvorstellbar großer Ansammlung von Verdienst. Und jede einzelne, heißt es also im Kommentar, jede einzelne dieser Aktivitäten löst schon einen unvorstellbar großen Nutzen aus. Oder ist eine unvorstellbar große Menge an Verdienst. Das sind die 10 Dharma-Aktivitäten. 10 Arten von Dharma-Aktivität oder Dharma-Handeln. Das ist also etwas in dem Juwelenornament stand es mal irgendwo in dem Kapitel von der Entfaltung des Bodhicittas, dass ein Bodhisattva jeden Morgen, wenn er aufsteht, soll er denken, ach, was kann ich heute tun zum Wohle aller Wesen? Ne? Und wie kann ich mich den ganzen Tag in einer dieser 10 Handlungen irgendwie begeistert betätigen? Und schon das Aufmalen der Buchstaben. Ne? Selbst wenn man also jetzt die Bedeutung nicht versteht und wenn man halt irgendwie nicht so ganz helle ist im Augenblick oder man hat ja so Zustände, ne, dann oder überhaupt vielleicht, weil das zu schwierig ist, wenn man also schon mit der richtigen Absicht dann die Buchstaben malt, ne, hat man da schon unermesslich viel Verdienst angesammelt. Als ich mal irgendwann bei einem Text da gesessen habe und habe das so, war mir alles irgendwie unverständlich so und dann kam Rinpoche so vorbei und sagte erst gar nichts und dann nach einer Weile kam er wieder nochmal vorbei, guckte mir so über die Schulter und sagte, auch wenn man das ganze Leben lang studiert und es nicht versteht, trotzdem ist es eine Ansammlung von Verdienst. War ich getröstet. Kam ich mir so vor wie der Fluglehrling, der, nachdem er abgestürzt am Boden liegt, der Meister kommt, der Fluglehrer kommt und sagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, gut, in diesem Sinne, wo wir das eventuell entstandene Nützliche an andere auch weiterschenken, damit wir nicht dran anhaften. Kevali Jehu Kun Sunam Yeshe Zozong Sunam Yeshe.